Einen wunderschönen guten Morgen euch. Mein Name ist John Maike und ich freue mich, dass ich mal wieder hier sein darf zum Predigen und euch ein bisschen was weitergeben aus Gottes Wort. Der Andreas hat es schon gut eingeleitet, worum es heute gehen soll. Es soll ein bisschen darum gehen, wie ich als jemand, der ich mit Jesus unterwegs bin, Versuchungen aus dem Weg gehen kann, zu kontern kann, ein Leben zu führen, wie Gott es gefällt. Es geht ja als Leben als Christ nicht darum, in erster Linie, dass ich ein guter Mensch sein muss, ja, dass ich brav mich benehme und alles richtig mache, sondern in erster Linie geht es darum, dass ich in einer Beziehung zu Gott lebe. Und es gibt aber viele Dinge in einer Beziehung, die einem da im Weg stehen. Vor einem Jahr ungefähr gab es mal eine Umfrage, was denn so die Top-Beziehungskiller sind in Beziehungen zwischen Mann und Frau. Könnt ihr euch gerne durchlesen, die Top 3 waren, dass man nicht richtig zuhört oder dass eben der andere keinen Humor hat oder man selber. Und der Top-Beziehungskiller in dieser Umfrage war, dass man eben sich gegenseitig misstraut. Jetzt könnt ihr euch natürlich überlegen, ja, was ist in meinen Beziehungen, ob das jetzt in der Partnerschaft oder mit Freunden ist. Was sind so meine Sachen, wo ich vielleicht Schwierigkeiten habe? Oder wo ich selber erlebt habe, dass Beziehungen da nicht klappen. Das sind diese Beziehungskiller. Und es gibt aber auch Beziehungskiller in unserem Leben mit Jesus. In unseren Beziehungen, in unserem Glaubensleben mit Gott gibt es Dinge, die unsere Beziehung auseinanderreißen oder zerstören wollen. Und darum soll es heute gehen. Wie wir diese Beziehungskiller in unserer Beziehung zwischen Gott und mir, wie wir die selber killen können. Also der Titel meiner Predigt ist sozusagen, sei ein Beziehungskiller, Killer. Und wir wollen uns dazu einen Vers anschauen aus Römer Kapitel 8, Vers 13. Da steht Folgendes. Und es spricht Paulus in Römer 8 zu Menschen, die schon mit Jesus unterwegs sind. In Kapitel 8, Vers 1 hat er schon gesagt, wer in Christus Jesus ist, der hat keine Verdammnis zu fürchten. Es gibt keine Verdammnis für den, der in Christus Jesus ist. Und zu den Leuten spricht er dann aber auch, wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Je nachdem, was ihr für eine Übersetzung habt, klingt das alles ein bisschen anders. Luther übersetzt es ein bisschen wörtlicher. Wenn ihr euch von eurem Fleisch bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr durch den Heiligen Geist die Werke des Fleisches tötet, werdet ihr leben. Was heißt jetzt Fleisch? Hier ist eine gute alternative Übersetzung, die eigene selbstsüchtige Natur des Menschen. Also ich fände es schade, wenn wir Fleisch irgendwie aufgeben müssten. Ich hatte heute zum Frühstück eine Packung Bacon. Dachte ich mir, gönne ich mir. Das wäre schade, wenn das darum geht. Aber nein, es geht um die Dinge in unserem Leben, in mir drin, die mich von Gott abhalten. Und manche übersetzen das mit selbstsüchtiger Natur oder mit der Sündennatur, die in mir drin ist. Und das ist schon mal eins, was wichtig ist zu wissen, dass wenn es um Probleme geht, ob das jetzt mit anderen Menschen ist oder in der Beziehung zu Jesus, ist es ja ganz leicht, dass ich immer die Schuld woanders suche. Ja, der Satan hat mich ja verführt. Ja? Oder ja, draußen die Welt, die ist so böse, deswegen geht es mir so schlecht. Der Feind Nummer 1, der ist in mir selber drin. Das sind die Dinge, die mich von Gott trennen wollen, dieses sogenannte Fleisch. Und der erste Punkt, den ich euch gleich weitergeben will, ist, dass wir erstmal erkennen, in welchem Kampf wir stecken. Erkenne den Kampf, in dem du steckst. Hier steht nämlich ganz klar, wir sollen dieses Fleisch oder diese alten Verhaltensweise nicht anpieksen, ein bisschen stupsen oder verwunden oder streicheln, sondern töten. Das klingt schon mal ziemlich radikal. Wir haben einen Auftrag, die Dinge in unserem Leben, die uns von Gott fernhalten, weghalten, schlechte Angewohnheiten, Süchte, Charaktereigenschaften, die zu töten. Nicht zu ernähren oder zu pflegen oder irgendwo wegzusperren, sondern zu töten. Wir sind im Prinzip, haben wir einen Auftrag als, ich sag mal, christlicher Auftragsmörder, ja, den Feind in uns drin zu töten. Das klingt schon mal ziemlich krass, ja. Aber das ist es auch. Und deswegen den Ernst der Lage zu erkennen, in dem wir uns befinden, auch wenn du schon mit Jesus unterwegs bist. Schon ein Jahr, 10 Jahre, 50 Jahre, du merkst, dass da immer noch Dinge sind, die in dir drin schlummern, wo du eigentlich wünschst, Herr, nimm das weg von mir. Und darum soll es heute gehen. Und der wichtigste Punkt zum Anfang ist zu erkennen, dass ich überhaupt in diesem Kampf bin. Erkenne den Kampf, in dem du steckst. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Auch wenn ich weiß, ich bin mit Jesus unterwegs. Er ist für meine Sünden gestorben. Er ist auferstanden. Und wenn ich das glaube und für mich in Anspruch nehme, gilt das für mich, dieses neue Leben, dieses ewige Leben, gibt es trotzdem noch, weil ich in dieser Welt lebe und in diesem Körper wandle, immer noch Dinge, die mich an mir ziehen. Und deswegen, wenn es hier heißt, dass wir sterben müssen, glaube ich, bezieht sich das in gewisser Weise auf die Enge der Beziehung zu Gott, die wir gerade haben. Auch wenn ich weiß, ich bin ein Kind Gottes, wenn ich da Dinge in meinem Leben sind, die ihm nicht gefallen, dann wird es meine Beziehung ziemlich beeinflussen und ich werde mich nicht mehr so nah fühlen. Und deswegen brauchen wir seine Kraft, den Heiligen Geist, so nennt man das, wenn Gott in uns hineinkommt und uns von innen heraus verändert. Was ganz wichtig ist, und deshalb sind wir schon beim zweiten Punkt, zu wissen ist, sei, wer du schon bist. Erkenne, wer du eigentlich schon bist. Habt ihr vielleicht schon mal von dem Schaf Marley gehört? Marley ist das Schaf, das denkt, es sei ein Hund. Die Besitzer von Marley haben Marley angeschafft, weil der Garten eigentlich so gewuchert hat und sie eigentlich dachten, ja, wenn ich mir uns ein Schaf anschaffen, dann wird es schön auf der Heide da chillen und ein bisschen Gras fressen und ich muss mir keinen Rasen mehr anschaffen oder selber den Rasen mähen. Sache war nur, Marley ist krank geworden und verbrachte dann einige Zeit drinnen mit dem Haushund. Und es war drinnen schön flauschig, warm und bequem. Und im Umgang mit dem Hund hat Marley immer mehr gedacht, es sei selber ein Hund. Es hat sich nicht als Schaf verhalten, sondern als Hund. Und ich glaube, uns geht es oft so, selber auch, in unserer Beziehung zu Gott, dass wir vielleicht gar nicht mehr wissen, dass wir eigentlich ein Kind Gottes sind. Wir lesen in Kapitel 8, die Verse 14 bis 16, da geht das geht nahtlos über von Vers 13 in Vers 14, denn diejenigen, die von Gottes Geist gelenkt werden, sind Kinder Gottes. Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, dass ihr wie früher in Furcht leben müsstet. Nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht, den Geist, in dem wir aber Vater zu Gott sagen. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Gottes Kinder sind. Sei, wer du schon bist. Vergiss nie, dass du ein Kind Gottes bist. Wenn er dich angenommen hat als dein Kind, dann gilt es für dich. Auch wenn du dich noch so fern fühlst, in diesem Kampf, den du führst, vielleicht machst du dir selber Vorwürfe, ich schaffe das immer noch nicht und ich will doch eigentlich gottgefällig leben, ich möchte heilig leben und ich schaffe das nicht und du machst dich selber runter. Vergiss nicht, wer du bist. Denn mit der Kindschaft Gottes kommen fette Privilegien mit dazu. Zum einen, dass wir keine Furcht haben müssen vor Gott. Wenn du Gottes Kind bist, dann brauchst du dich nicht fürchten davor, dass Gott mit erhobenem Zeigefinger kommt und dich böse anredet und straft und sagt, jetzt reiß dich gefälligst zusammen. In dieser Vater-Kind-Beziehung, da herrscht auch eine Intimität. Da dürfen wir Papa zu ihm sagen. Und nicht nur sagen, wörtlich steht hier, wir dürfen schreien, Papa, hilf mir! Und in dieser Beziehung zu dem Vater haben wir auch eine Gewissheit, dass er wirklich zu uns redet. Zum Schluss steht hier, sein Geist macht uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Du darfst eine Gewissheit haben, egal wie du dich gerade fühlst oder was deine Umstände sind, dass du ein Kind Gottes bist. Der dritte Punkt, den ich euch weitergeben will, ist, dass wir eine Strategie entwickeln. Denn wir haben ja gerade herausgefunden, wir sind in einem Kampf. Und da geht es um alles oder nichts. Es geht darum, den Feind zu töten, die Dinge in mir, die mich von Gott trennen, zu töten. Deswegen ist es gut, eine Strategie zu entwickeln. Ein jeder Kämpfer muss sich ausrüsten, um seine Mission gut zu erfüllen. Und wir haben ja einen klaren Auftrag, dieses Fleisch zu töten. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, die ich mir gedacht habe, die uns helfen können, diese Versuchungen, denen wir oft ausgesetzt sind, wo wir wissen, das gefällt Gott nicht. Und er liebt mich zu sehr, als dass ich mich damit befassen soll. Gibt es mehrere Möglichkeiten, mehrere Strategien, die wir angehen können? Lesen wir dazu mal auch weiter den Römerbrief in Kapitel 13. Achtet also auf die Gelegenheiten, die Gott euch gibt. Es ist höchste Zeit, aus dem Schlaf aufzuwachen, denn jetzt ist unsere Rettung noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Aufwachen, das haben wir jetzt in Punkt 1 schon gemacht. Erkenne, dass du in einem Kampf bist. Und dann steht hier, die Nacht geht zu Ende, bald ist es Tag. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut, und die Waffen des Lichts ergreifen. Lasst uns ein Leben führen, wie es zum hellen Tag passt, ein Leben ohne Fress- und Saufgelage, ohne Bettgeschichten und Sexorgien, ohne Streit und Rechthaberei. Zieht vielmehr den Herrn Jesus Christus an und tut nichts mehr von dem, was eure Begierden erweckt. So moderne Übersetzungen, die geben dem anderen nochmal einen ganz anderen Ton. Ja? Es gibt mehrere Strategien, um das, was uns von Gott trennt, zu bekämpfen. Zum einen, wenn man sich so überlegt, ja, da ist ein Herr, was ein anderes, eine Stadt belagern will. Dann stellt es irgendwelche Bollwerke auf und es unterbricht die Versorgungswege dieser Stadt. Und genau das sollen wir auch tun. Ganz zum Schluss, ich roll den Text von hinten auf, da steht, tut nichts mehr von dem, was eure Begierden erweckt. Und wörtlich steht da, ihr sollt nicht Vorsorge treffen, um den Begierden Möglichkeit geben, sich zu entfalten. Wir sollen also dieses Fleisch, die sogenannte sündige Natur in mir, die noch übrig ist, die sollen wir aushungern, dass ich dem keine Möglichkeit gebe, Fuß zu fassen. Tut nichts mehr von dem, was eure Begierden erweckt. Das schleicht sich ganz leicht ein. Das sind harmlose Dinge zuerst, wo wir denken, ach, das ist nicht so schlimm, das passt schon. Ich merke zum Beispiel, ich versuche zum Beispiel Facebook zu meiden. Facebook an sich ist nicht schlecht, aber ich bin anfällig für Neid. Ja, und in Facebook, da postet ja keiner seine elendsten Momente, sondern immer seine Best-ofs, ja, seine Top-Momente. Und wenn ich neidisch werde, dann werde ich grimmig, dann werde ich vielleicht undankbar gegenüber Gott. Und so ist es für mich vielleicht eine Methode, um Vorsorge zu treffen, nicht diesem Fleisch zu verfallen, diesen schlechten Gedanken, ist, dass ich sage, okay, ich meide das. Oder du weißt, wenn du eine bestimmte Straße lang gehst, da weißt du schon, da sind bestimmte Plakate, die aufreizende Frauen zeigen und dich zu schlechten Gedanken verführen. Oder Filme, die ein Bild von Mann und Frau vermitteln, was nicht Gottes Ideal entspricht. Dann zu denken, okay, ich vermeide das, ich gehe andere Wege. Ich vermeide die Filme, die Medien, die mich da verführen. Ich vermeide Situationen, wo ich falsch über andere Menschen denke. Zum Beispiel in der Arbeit. Also da ist es so leicht, wenn eine Person den Raum verlässt, dass die noch drin sind, über diese Person reden. Ich vermeide solche Situationen und gebe nicht dieser selbstsüchtigen Natur in mir den Raum, um Dinge zu tun, die mich in meiner Beziehung zu Gott auseinanderbrechen lassen. Also wir können zum einen das Fleisch belagern und aushungern. Keine Möglichkeit geben, dass die schlechten Gedanken in mir aufkommen. Was anderes, was wir machen können, ist eine Rüstung anziehen. Hier steht ja, zieht vielmehr den Herrn Jesus Christus an, wie so eine Art Rüstung. Und wir sagen ja, Kleidung macht Leute, deswegen habe ich mir ja heute so ein Dingsbums angezogen. Man fühlt sich schon ganz anders, wenn man entweder mit einem T-Shirt rumläuft oder wenn man sich halt irgendwie sowas anzieht zu bestimmten Gelegenheiten. Man will ja nicht overdressed oder underdressed sein. Als Prediger ist es ja schon mal ganz gut, wenn man sowas anzieht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir heute Abend in die Kirche gehe, ist das eigentlich schon wieder overdressed. Gut, was will ich damit sagen? Hier steht, wir sollen Jesus anziehen. Und vorhin in dem Lied haben wir irgendwas von der Schönheit von Jesus gesungen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das ging. Es reicht nämlich nicht nur Nein zu sagen zu Versuchungen, sondern ich muss auch zu etwas anderem Ja sagen. Und ich glaube, wenn dieses Jesus anziehen, das bedeutet, ich sage Ja zu dem, wer Jesus ist, was er für mich getan hat, wie sehr er mich liebt, welche Träume und Visionen er für mich hat und für mein Leben, die Versprechen, die er für mich hat, die sind viel besser als das, was ich oft denke. Und wenn ich also Jesus in diesem Sinne anziehe, dann mache ich mir bewusst, dass Gott viel größere Pläne für mich hat, als ich selber. Weil wir müssen ehrlich sein, wenn man sowas liest, lasst uns ein Leben führen, wie es zum hellen Tag passt, ein Leben ohne Fress- und Saufgelage, ohne Bettgeschichte und Sexorgien, ohne Streit und Rechthaberei, da könnte man ja denken, ja, diese typischen Christen, die wollen uns ja nur das Spiel, den Spaß verderben, Gott ist Spielverderber, typisch, ja, ist ja nichts Neues. Vielleicht hast du auch selber schon mal gedacht, ja, warum will eigentlich Gott, dass ich das nicht mache? Oder hast du es vielleicht von anderen, von Kollegen oder Freunden gehört, ja, deine Religion, das ist ja voll boring. An Jesus zu glauben, Gott zu vertrauen, bedeutet, dass diese Dinge Lappalien sind gegenüber dem, was Gott für uns vorbereitet hat. Und nur wenn ich Jesus anziehe, wenn ich mir bewusst mache, wer ich in Jesus bin und was er für mich vorhat, werde ich immer mehr begreifen können, dass das, was er für mich vorhat, viel, viel krasser und viel schöner ist, als das, was ich mir vorstellen kann oder was meine selbstsüchtige Natur will. Wir alle sehnen uns nach Frieden, nach Glück und nach Zufriedenheit. Und dann aber suchen wir das in Dingen, die hier irdisch sind, die eigentlich vergänglich sind. Und dann, ihr habt auch schon viel erlebt, hast du bestimmt auch schon erlebt, dass das Ding, was du dir dann erhofft hast, dann doch auch nicht so toll war, wie du es dachtest. Ob das jetzt Besitz ist, ob das Beziehung ist, ob das Status ist. Du hast Dinge erreicht in deinem Leben und später merkst du, okay, irgendwie war es das doch nicht. Okay, ich muss weiter, ich muss nochmal versuchen. Und vielleicht ist es aber auch ein Warnhinweis Gottes, dass die Dinge, die hier auf der Erde sind, uns gar nicht dazu geschaffen sind, uns glücklich zu machen. Aber da ist immer irgendwas in uns drin, unsere selbstsüchtige Natur, unser Aufbäumen nach Glück und wir suchen immer weiter und wir vertrauen Gott nicht, dass er eigentlich gut ist. Deswegen, eine weitere Strategie ist es, nicht nur belagern und auszuhungern, sondern eben Jesus anzuziehen, diese Rüstung anzuziehen. Als drittes hatte ich jetzt kontern und angreifen. Ich meine, ich bin jetzt nicht Soldat, wir sind ja Mennonitenkirche hier, ja, wir sind ja alle Pazifisten, von daher keine Ahnung vom Krieg, aber die Bibel ist ja ziemlich militant, wenn es darum geht, Sünde zu bekämpfen. Also das müssen wir wirklich sagen, ja. Wir wollen für Frieden eintreten, aber wenn es um den Kampf gegen die Sünde geht, dann sind wir militant wie sonst noch was. Und hier steht nämlich, die Nacht geht zu Ende, bald ist es Tag, darum wollen wir uns von allem trennen, was der Mann im Dunkeln tut und die Waffen des Lichts ergreifen. Welche Waffen des Lichts gibt es? Mir sind jetzt gerade beim Thema Licht zwei Sachen eingefallen. Zum einen, dass wir Lügen aufdecken in unserem Leben. Das geht nur, wenn ich Gottes Wahrheit kenne, dann kann ich Lügen über mein Leben rausfinden. Wenn ich zum Beispiel denke, ich bin ein nicht gewolltes Kind oder ich bin ein Unfall, dann wird es mich runterdrücken mein Leben lang. Und da brauche ich Gottes Zusage, Gottes Wahrheit, dass er schon vor Anbeginn der Zeit mich im Sinn hatte. Solche Lügen zum Beispiel. Oder Lügen zu denken, ich bin nichts wert, weil ich das oder das oder das nicht kann. Oder weil ich nicht so oder so oder so bin. Dann kommt wieder Gottes Wahrheit ins Spiel und sagt, nein, du bist mein geliebtes Kind. Ich habe alles gegeben, damit du mit mir in Beziehung sein kannst. Was sind Lügen in deinem Leben, die du gerne glaubst? Und da hilft es auch oft mal, andere Leute zu fragen. Also ich bin erstaunt immer, wie sehr ich schnell Lügen glaube. Und dann brauche ich Leute von außen, von meinem Hauskreis oder von meinen Eltern oder sonstigen Coaching-Sessions, die mir dann wieder mal bewusst werden, was eigentlich Tatsache ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch untereinander Lügen aufdecken. Und wenn wir sagen, wir sind als Gemeinde, ihr seid als Gemeinde eine Familie, dann denke ich, habt ihr auch Verantwortung füreinander. Und in dem Vertrauen, dass der andere Gutes für mich will, nehme ich vielleicht auch mal an, wenn er mir was sagt, was nicht so passt, was mir nicht so in den Sinn kommt, weil ich vielleicht selber gerade im Dunkeln tappe und der andere aber gerade sein Nachtsichtgerät anhat und was sieht, was du vielleicht gerade nicht so siehst. Das ist das eine, Lügen aufdecken. Eine andere Waffe des Lichts heißt es einfach, ist einfach Sünde bekennen. Sünde ans Licht bringen. Sünde zu Gott bringen. Ja, hier in Bayern nennt man das Beichte, aber es braucht keinen Pfarrer dazu, sondern da gehst du zu einer Vertrauensperson und sagst ihr, was du falsch gemacht hast und bringst es gemeinsam vor Gott. Weil erst wenn es ans Licht kommt, kann es wirklich zerstört werden. Der Bruder von Jesus hat ja mal gesagt, bekennt einander die Sünden, damit ihr heil werdet. Und das wollen wir ja. Wir wollen doch heil werden, wir wollen doch gesund werden, wir wollen doch irgendwie wieder in Ordnung kommen. Und Sünde bekennen, ans Licht zu bringen, ist eine Möglichkeit, wie Gott an uns arbeitet. Was ist deine Strategie? Was ist dein Kampf, den du zu führen hast? Ich ermutige dich, dass du dir überlegst, okay, was sind die Sachen in meinem Leben, die mich von Gott trennen? Wo vertraue ich ihm nicht genug? Wo weiß ich eigentlich, was er will und tue es nicht? Und dann spüren wir diesen Kampf in uns. Ja, vielleicht kennst du das, Paulus kannte das auch. Ich will das tun, aber dann tue ich das. Wer wird mich erlösen? Wenn es dir auch so geht, das ist gut, weil dann weißt du, dass Gott an dir arbeitet. Wenn ich diesen inneren Kampf nicht habe, dann müsste ich mir Sorgen machen. Erkenne, wer du schon bist in Jesus, dass du Gottes Kind bist und entwickle eine Strategie. Und als viertes, das ist schon der letzte Punkt, ein bisschen zeitig, aber macht ja nichts, sehr schön draußen. Der vierte Punkt ist, kämpfe nicht alleine. Das habe ich schon ein bisschen angedeutet. Im Römerbrief Kapitel 15, Vers 2 bis 4 lesen wir Folgendes. Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen, damit es ihm gut geht und er gefördert wird. Auch der Messias hat nicht für sich selbst gelebt, sondern so, wie es in der Schrift heißt, die Beschimpfungen von denen, die dich beschimpfen, haben mich getroffen. Denn aus allem, was früher aufgeschrieben wurde, sollen wir lernen. Die heiligen Schriften geben uns Trost und ermutigen zum Durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Kämpfe nicht alleine. Du bist hier in einer Gemeinde von anderen Menschen, die auch mit Jesus unterwegs sind und ihm gefallen wollen und mit ihm leben wollen. Und es ist ja so, in einem Kampf haben wir oft mehrere Fronten, mehrere Angriffspunkte. Ja, und eine große Gefahr ist es, zu denken, ja, ich habe jetzt diese eine Sünde und die muss ich bekämpfen und dann wird alles gut. Dabei schleicht sich von hinten schon eine andere an. Und da ist es gut, wenn mehrere Menschen verschiedene Blickwinkel haben und die toten Winkel abdecken können. Und auch gegenseitig Deckung geben können. Hier steht, jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen, damit es ihm gut geht und er gefördert wird. Ja? Hab nicht nur Acht auf dich selber, sondern auch auf den um dich herum. Und du bist nicht alleine. Und dann geht es weiter. Auch der Messias hat nicht für sich selbst gelebt, sondern so, wie es in der Schrift heißt, die Beschimpfungen von denen, die dich beschimpfen, haben mich getroffen. Du bist nicht alleine, weil Jesus kämpft mit dir. Und hier steht, dass Jesus die Schmähungen, die Gott galten, auf sich genommen haben. Er hat die Beschimpfungen von denen, die dich beschimpfen, damit ist in dem Psalm Gott gemeint, haben mich getroffen. Und hier lesen wir von dieser Taktik, die Jesus eingegangen ist, um uns zu retten, nämlich, dass er sich stellvertretend für uns hingibt. Dass er die Schmähungen, dass er die Sünde, dass er die Anklagen auf sich nimmt, damit ich frei werden kann. In der Geschichte von Marley war es nämlich so, haben sich die Leute überlegt, okay, wie kriegen wir die Marley wieder zu einem Schaf und haben einfach ein anderes Schaf dazu gekauft. Das hieß Bear, weil das war ein braunes Schaf und sah aus wie ein Bär. Das soll ihm ein bisschen beibringen, wie man so als Schaf denn wirklich lebt. Ja, wieder draußen chillen und auch im Kalten und im Nassen, auch Gras zu fressen und den Garten sauber zu halten. Das ist so die Hoffnung von Herrchen. Ja. Wir haben so einen, der für uns zum schwarzen Schaf wurde, ja, der die Sünde auf sich genommen hat, der die Schmähungen auf sich genommen hat, der die Lügen auf sich genommen hat, der den Zorn Gottes für die gerechte Strafe auf sich genommen hat, aus Liebe, damit ich wieder einen Sinn dafür bekomme, was es heißt, mit Gott zu leben. Und was steht hier zum Schluss? Denn aus allem, was früher aufgeschrieben wurde, sollen wir lernen. Die heiligen Schriften geben uns Trost und ermutigen zum Durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Hier steht also, dass wir in der Bibel schon viele Beispiele haben oder auch hier in der Gemeinde unter uns viele Beispiele haben, wie Gott schon verändert hat und wie er Hoffnung schenkt. Und das möchte ich euch weitergeben, einfach aus Ermutigung, dass es wirklich Hoffnung gibt, dass es einen Weg raus gibt. Ein Beispiel ist die Gemeinde in Korinth. Es war ein wilder Haufen, völlig durch. Der eine hat mit seiner Stiefmutter geschlafen, die anderen haben sich vor Gericht gezerrt, die haben sich gegenseitig runtergemacht, jeder hatte seinen Lieblingsprediger und haben gegeneinander gestritten. Und Paulus erinnert die aber nochmal daran, dass wer sie eigentlich sind und wie er sie gerettet hat. Und dann lesen wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 11 folgendes. Auch ihr gehörtet zu denen, die so leben und sich so verhalten, zumindest einige von euch. Aber das ist Vergangenheit. Der Schmutz eurer Verfehlungen ist von euch abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligem Volk. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen. Und zwar durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn, und durch den Geist unseres Gottes. Aber das ist Vergangenheit. Bei denen war es so und bei dir kann es auch so sein. Wie ist es jetzt bei dir, wenn du schon mit Jesus unterwegs bist? Meistens ist es so, je länger man Christ ist, desto mehr fällt einem auf, was einem noch falsch läuft. Das ist irgendwie demotivierend, aber nein, Gott ist am Wirken in dir und er macht weiter. Und du darfst wieder neu aufwachen, zu erkennen, okay, ich bin in diesem Kampf, es geht um Leben und Tod. Und ich darf mir wieder Strategien überlegen, wie kann ich dem, was Gott nicht gefällt in meinem Leben, wie kann ich das aushungern, wie kann ich das kontern und angreifen. Und mir wieder neu überlegen, okay, Gottes Verheißungen sind viel schöner und größer als alles, was die Welt mir hier geben kann. Oder auch wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, wie gehst du mit anderen Menschen um, die Jesus noch nicht kennen? Gestern hatte ich ein krasses Erlebnis. Was heißt krass? Ich musste mich da sehr fremd schämen. Ich fahre durch München durch und gestern war in München Christopher Street Day. Ja, und das ist ein Ereignis, wo Menschen eben die sogenannte sexuelle Vielfalt feiern. Und ich fahre dann beim Sendlinger Tor so ein bisschen vorbei und dann stehe ich so an der Ampel und neben mir ist so ein braunes Auto und dann höre ich einen: Jesus wird bald wiederkommen, was soll das hier? Und dann gucke ich dann da hinten einen Fisch drauf und da musste ich mich echt schämen für jemanden, der sagt, er ist Christ und sich so über Menschen ablästert. Und das bestätigt fast dieses Bild, dass Christen nur dafür bekannt sind, wogegen sie sind. Und das ist schade. Das ist absolut schade. Denn wenn ich die Bibel lese, ist es einerseits klar, was Gott will und was Gott nicht will, aber andererseits gibt es immer ein positives Bild, was Gott denn eigentlich will und was er uns verspricht. Und die Schönheit und das Tolle, was er uns geben will, wenn ich mich dem entsage, was hier auf der Erde mich so verführt. Wenn du mit Jesus noch nicht unterwegs bist, vielleicht hast du dieses Bild von Christen, ja, das sind die machen alles nur, die regen sich nur auf und alles ist so schlimm und die wollen keinen Spaß haben. Da möchte ich dich einfach ermutigen, zu wissen, dass Gott ein liebender Vater ist. Und wenn ich glauben kann, dass mein Vater im Himmel einen größeren Blick hat über die Dinge als ich selber, vielleicht sind seine Ideen für mich gar nicht so schlecht. Und vielleicht will er mich vor Zerstörung und Unfreiheit bewahren. Und da möchte ich dich ermutigen, dass du dir nochmal überlegst, okay, was will ich wirklich im Leben? Kann mich das, was hier auf der Erde ist, wirklich befriedigen? Kann mich das heil machen? Oder gibt es da noch mehr? Also meine Ermutigung an uns heute ist, sei ein Beziehungskiller, Killer. Ja, überleg dir, was in deinem Leben, in der Beziehung zu Jesus dich gerade umbringt, der Stress macht, und bring das zu Jesus. Bring das zusammen mit jemand anders zu Jesus. Bring das ans Licht. Der Beziehungskiller Nummer 1 hier laut dieser Umfrage war ja Vertrauensbruch. Volles Vertrauen auf beiden Seiten. Das wünschen sich die Leute und das ist das, was anscheinend am meisten nicht klappt. Sondern Beziehungen gehen vor allem dann kaputt, wenn Vertrauen gebrochen wird. Und genauso ist es ja auch in unserer Beziehung zu Gott. Wenn ich ihm nicht vertrauen kann, dass er gut ist, dass seine Wege gut sind und er mich liebt, dann werde ich nicht mit ihm leben wollen, dann werde ich andere Wege gehen wollen. Und Vertrauen bedeutet, okay, Gott, du sagst mir, dass, wir haben es hier gelesen, ein Leben ohne Fress und Saufgelage, ohne Bettgeschichten und Sexorgien, ohne Streit und Rechthaberei, dass das nicht so gut ist, dass es da mehr gibt. krass. Und das braucht Glauben. Und das kann uns nur der Heilige Geist schenken. Und wir haben gelesen, wenn wir aber unserer selbstsüchtigen Natur folgen und von uns bestimmen lassen, so müssen wir sterben. Wenn wir aber in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen töten, werden wir leben. Da wird diese Beziehung zu Jesus aufblühen. Ich werde mich freuen an dem, was ich in ihm habe, und alles andere wird mir völlig wurscht sein. Und ich wünsche es uns allen heute, dass wir das neu erleben, dass die Beziehung zu Jesus das Wichtigste und Schönste ist, was es hier auf der Erde gibt, weil es eben nicht von der Erde ist, sondern von woanders. Es ist eine übernatürliche Dimension, die in unsere Zeit hineingebrochen ist, in Jesus, und uns wirklich neue Sicht der Dinge geben will. Überleg dir ganz konkret, was dein nächster Schritt ist. Ja, wo ist Sünde in meinem Leben, die ich bekennen will? Wo ich weiß, das gefällt Gott nicht. Wo sind Dinge, wo ich es mir zu leicht mache, in Versuchung zu geraten? Ja, wo kann ich das abkappen? Wo kann ich das belagern und aushungern? Lass uns kurz still werden, vielleicht fällt euch was ein, vielleicht will der Heilige Geist dir jetzt gerade was sagen. Ich lese noch zum Schluss Kolosser 3 vor. Da ihr mit Christus zu neuem Leben auferweckt wurdet, sucht Christus, der zur Rechten Gottes im Himmel sitzt. Denkt nicht an weltliche Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn. Denn ihr seid gestorben, als Christus starb, und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Wenn Christus, der euer Leben ist, der ganzen Welt bekannt werden wird, dann wird auch sichtbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Deshalb sollt ihr die Schwächen der Welt in euch abtöten. Haltet euch fern von Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit und falschen Leidenschaften. Seid nicht geldgierig, denn das ist Götzendienst. Wer so lebt, den wird Gottes schrecklicher Zorn treffen. Früher, als euer Leben noch von dieser Welt geprägt war, habt ihr euch so verhalten. Doch jetzt ist es an der Zeit, Ärger, Zorn, Bosheit, Verleumdung und schmutzige Reden aufzugeben. Belügt einander nicht. Denn ihr habt eure alte, verdorbene Natur mit eurem bösen Tun abgelegt und seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden. Dies geschieht, indem ihr Christus immer ähnlicher werdet, so wie Gott es sich gedacht hat. Es kommt in diesem neuen Leben nicht darauf an, ob ihr Jude oder Grieche, beschnitten oder unbeschnitten, ob euer Volk zivilisiert oder primitiv ist, ob ihr versklavt oder frei seid, sondern es kommt in allem nur auf Christus an und darauf, dass er in uns allen lebt. Da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, seid voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit und Demut, Sanftheit und Geduld. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommener Einheit verbindet. Euren Herzen wünschen wir den Frieden, der von Jesus Christus kommt. Denn als Glieder des einen Leibes seid ihr alle berufen, im Frieden miteinander zu leben und seid immer dankbar. Gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen, gebraucht seine Worte weise, um einander zu lehren und zu ermahnen. Singt Gott aus ganzem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Doch alles, was auch immer ihr tut oder sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, danken sollt. Vater, du siehst den Kampf, den wir oft führen, mit dem, wo wir wissen eigentlich, was dir gefällt und was dir nicht gefällt. Und Herr, du siehst, dass wir dir oft misstrauen, weil wir denken, die Dinge dieser Welt, die werden uns glücklich machen. Und wir können oft nicht sehen, das, was du uns versprochen hast. Und so bitte ich dich heute Morgen, dass du uns deine geistlichen Realitäten wieder neu sichtbar machen lässt, dass wir in dem Dunkeln dein Nachtsichtgerät anziehen können und sehen können, was du für uns vorbereitet hast. Herr, ich bitte dich, dass wir die Waffen des Lichts, das
gebrauchen, dass wir Sünde bekennen, dass wir Lügen aufdecken. Ich bitte dich, dass wir alles daran tun können, den Dingen, die uns verführen wollen, aus dem Weg zu gehen und unsere selbstsüchtige Natur auszuhungern. Herr, ich bitte dich für diese Gemeinde hier in Burghausen, dass du das wahr machst, dass wir hier erleben können, dass wir durch deinen Geist so verändert werden, dass die Dinge dieser Welt uns nicht mehr wirklich nichts anhaben können. Herr, danke für den Morgen heute, danke für dein Wort, auch wenn es unangenehm ist, auch wenn es vielleicht an der Ehre kratzt oder uns einfach irgendwie fremd erscheint. Ich bitte dich, Heiliger Geist, schenk uns das Vertrauen und den Glauben an den Vater, der uns lieb hat und das Beste für uns möchte. Amen.